Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Wobei, so neu ist die heutige Folge tatsächlich gar nicht.
Ein bisschen gelogen, ne? Man könnte meinen, uns sind die Gäste ausgegangen.
Nein, so weit ist es tatsächlich noch nicht gekommen. Aber aktuell, ihr kennt das, wir gehen in unsere jährliche Podcast-Winterpause. Und in diesem Jahr wollen wir sie dafür nutzen, euch unsere Best-of-Folgen aus den letzten 4 Jahren IT ist alles Podcast nochmal neu zu servieren. Viel Spaß!
Ja, heute ist die 2. Best-of-Podcast-Folge dran und das ist für mich so ein wahres Highlight, weil ich habe in den letzten Wochen auch regelmäßig in Zügen gesessen und deswegen bin ich auch einfach so ein Zugmensch und freue mich ganz besonders über diese Folge.
Ja, ihr wisst das, Marcel liebt Züge, ne? Also ihr kennt das. Ich fand es auch ein Highlight und zwar handelt es sich hierbei um Folge 57, die wir im Mai 2023 veröffentlicht haben.
Ja, da war die Alene Bühner zu Gast und wir haben gemeinsam einen Blick auf die DB Cargo und die Digitalisierung geworfen und sie hat doch einiges aus dem Nähkästchen geplaudert und viele Dinge für mich nochmal verständlich gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch nochmal Spaß, wenn ihr nochmal reinhören dürft.
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch und die Nummer, die lasse ich gleich mal Marcel sagen, weil ich war diese Woche auf einer Veranstaltung, wo so ein kleiner Einspieler kam und Marcel hat da ganz bitterböse gesagt, dass er arbeitslos wird, wenn er die Nummer nicht mehr sagen darf. Also überlassen wir das mal Marcel und damit würde ich sagen direkt herzlich willkommen Marcel.
Ja, danke Julius. Wo hat man das denn ausgekramt?
Ja. Der Einspieler, der kam irgendwo aus den Tiefen des Spotify-Universums.
Das muss ja einer unserer treuesten Fans gewesen sein. Aber wir haben heute die 57. Folge, auch wenn unsere Informationen hier vielleicht was anderes sagen, aber wir haben uns ja darauf vorbereitet. Folge Nummer 57 haben wir heute und ja, dann darf ich das heute auch mal wieder sagen. Das freut mich. Dankeschön.
Sehr schön, gerne. Und damit kommen wir auch direkt zu unserem Gast. Herzlich willkommen, Alene. Schön, dass du in unserer beschaulichen Runde bist.
Hallo Julius, hallo Marcel. Freut mich, hier zu sein.
Sehr schön. Danke, dass du da bist. Und wir starten wirklich direkt ins Eingemachte. Gib den Hörern doch mal mit, wer du bist, was du machst und was dich auszeichnet.
Gerne. Ich bezeichne mich gerne als kosmopolitische Technologie-Enthusiastin. Und was meine ich damit? Kosmopolitisch, weil ich einen sehr, sehr internationalen Hintergrund habe. Ich habe auf 4 Kontinenten gelebt und das macht auch letztendlich meine Karriere aus. Ich habe relativ früh schon einen internationalen Einsatz bei Siemens gehabt. Dort durfte ich einen dualen Studiengang machen und durfte dann unter anderem in Madrid meine Diplomarbeit schreiben und in Singapur meinen ersten Auslandsaufenthalt haben, damals noch als Praktikantin. Und so bin ich eigentlich einmal um die Welt gewandert mit Siemens. Dann danach noch in der Selbstständigkeit gewesen, auf den Philippinen und in Kanada. Dann einen Ausflug in die Automobilindustrie gemacht, war 5,5 Jahre bei Volkswagen, bis es mich dann kurze Zeit wieder zurück zu Siemens verschlagen hat und bin jetzt aber seit knapp 3 Jahren bei der Deutschen Bahn und seit 1,5 Jahren CIO, CDO bei der DB Cargo und habe hier die ganz tolle Aufgabe, zusammen mit einem großartigen Team IT und Digitalisierung voranzutreiben.
Bevor wir so ein bisschen auf deine Karriere schauen, sag ich mal, wo hat es dir denn am besten gefallen auf der Welt? Sind ja schon viele schöne Orte, die du genannt hast.
Ich muss sagen, New York ist nach wie vor meine Traumstadt. Warum New York? Weil es einfach total multikulturell ist, schnelllebig ist, flexibel und einfach auch gestalterisch einfach eine Stadt ist, die jedes Mal, wenn man dorthin fährt, von Neuem wächst und es dort ganz viele neue Themen gibt und Dinge gibt, die man sich anschauen kann.
Kann ich mir gut vorstellen. Passt wahrscheinlich auch sehr so gut von der Art der Stadt zu deiner Art. Mal zurück zu deiner Karriere. Du hast schon mal so ein paar große Unternehmen und deutsche Größen und Konzerne genannt. Was begeistert dich vor allen Dingen an dieser Welt, dieser Großkonzerne? Warum fühlst du dich da zu Hause?
Was mich auf jeden Fall reizt, ist die Vielfältigkeit und auch gerade bei den Unternehmen, die ich genannt habe, auch das Thema nachhaltige Entwicklung von Städten, von Ländern. Wenn man sich mal Siemens anschaut, mittlerweile aus meiner Sicht eines der größten Technologiekonzerne, die es gibt. Siemens baut ja neben Zügen auch beispielsweise Stromkraftwerke, aber ist ja auch proaktiv dabei, Länder zu verändern. Beispielsweise gibt es ja jetzt eine große Zugstrecke, die in Ägypten eingebaut wird von Siemens. Und da kommt dann auch ein Stück weit auch die Bahn wieder mit ins Spiel. Die Bahn ist gesellschaftspolitisch sehr stark unterwegs. Wir sind der größte deutsche Staatskonzern. Und für mich war es immer wichtig, in einem Umfeld tätig zu sein, wo ich ganz viel auch gestalten kann, innovativ mit vielen Kollegen aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten kann. Und das hat mich schon immer gereizt an Großkonzernen und reizt mich auch weiterhin. Und bei der DB Cargo sind wir beispielsweise in 18 Ländern. 17 davon sind europäisch und wir haben auch eine Dependance in China.
Ist es dann die Veränderungskraft, sage ich jetzt mal, die so ein Konzern mitbringt, die dich am meisten reizt? Oder ist es eher die Vielfältigkeit der Aufgaben, die vielleicht auch durch so eine Größe dazukommen?
Eher die Vielfältigkeit der Aufgaben und natürlich auch die spannenden Menschen, die man begegnet, gerade im internationalen Umfeld.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt hast du deine Rolle eben schon mal genannt. Das heißt, du bist in einer Doppelfunktion unterwegs als CIO, CDO. Wir hatten schon mal den einen oder anderen Podcast auch, wo zum Beispiel auch diese Rolle mal in einer Doppelfunktion zusammen bei uns in dem Podcast war. Warum gehört es vielleicht für dich zusammen? Und warum wird es vielleicht auch bei dem einen oder anderen einfach getrennt? Kannst du uns da mal so ein bisschen Insights geben?
Da ich ja eher aus der IT-Sparte komme, muss ich jetzt mal ein bisschen einen Seitenhieb auf den CDO machen. Es war in den letzten Jahren doch schon eher so, oder in der letzten Dekade, dass der CDO irgendwie so die ganzen coolen Sachen gemacht hat, ne? Also ja. Nicht so die Innovationslabs. Von daher habe ich das schon auch ein Stück weit ein bisschen bewundert, ja, dass es dann auch eine Abteilung gab, die sich gerade damit beschäftigt hat. Ich denke aber, dass die Funktion IT eigentlich nie hätte getrennt werden sollen. Und für mich bedeutet es eigentlich, dass es jetzt in meiner jetzigen Rolle auch wieder zusammengeführt worden ist. Es war vormals auch bei der DB Cargo getrennt. Die Teams sind zusammengewachsen. Und ich denke, der Vorteil ist, dass wir auf der einen Seite IT-Digitalisierung als Innovationstreiber auch darstellen können, prominent in einem Unternehmen, aber auf der anderen Seite natürlich auch stark die Legacy und auch Themen wie Governance, IT-Security natürlich auch in den Vordergrund stellen und da eine gute Kombination hinbekommen. Weil ich bin auch der Überzeugung, Innovation ist wichtig, aber am Ende des Tages geht es ja darum, das Unternehmen auch zu gestalten und auch so, dass es sicher ist vor Angriffen, aber auch so, dass es natürlich nachhaltig die Geschäftsprozesse verändert. Also von daher finde ich das eigentlich positiv, dass der Trend wieder zurückgeht und man eigentlich nur noch eine Rolle hat. Ob man die jetzt CIO, CDO oder CTO benennt, ist für mich erstmal zweitrangig. Wichtig ist, dass man die Teams wieder auch zu einem Team zusammenführt.
Ja, so Rollendefinitionen und Namen sind ja dann manchmal auch Schall und Rauch. Am Ende geht es ja auch immer darum, was man draus macht, sage ich jetzt mal. Und da finde ich deine Aussage ganz spannend, weil die relativ gut passt auch zu dem, was die beiden Kollegen mal gesagt haben von der Hellmann-Spedition waren es mal, die bei uns im Podcast waren, die so ein bisschen das ausgedrückt hatten. So der CDO ist eher so der, haben wir so eine kleine Fußballanalogie reingebracht, eher so der Zehner, der so ein bisschen glänzen darf, sich überall so den Ruhm des Unternehmens und von außen mit dazu holen darf, wenn es wieder ein tolles Digitalisierungsprojekt gab. Und der IT-Leiter musste eigentlich den Laden hinten sauber halten. Und jetzt auch mal so als Analogie in Richtung Cybersecurity dafür sorgen, dass ja das alles so sauber am Stehen bleibt, das ganze Unternehmen. Und da ist es natürlich auch, wenn man das Ganze vereint, vielleicht hilft das dem Ansehen der IT auch nochmal. Ne? So, das kann ich mir gut vorstellen, dass das bei euch auch durchaus eine Rolle spielt.
Ja, absolut. Und wichtig ist ja auch, dass wir am Ende des Tages das Unternehmen vorantreiben. Ja. Und was wir festgestellt haben, ist, dass natürlich auch, sage ich jetzt mal, von den Mitarbeitenden, die zu einem Unternehmen kommen, wenn man denen natürlich sagt, hier habt ihr irgendwie so ein Innovationslab und hier könnt ihr euch mal ausprobieren, das ist natürlich ein Stück weit nochmal ein anderes Profil ist als Menschen, denen man jetzt sagt, du musst jetzt hier Governance-Themen machen, die ja vielleicht ein bisschen trockener sind. Aber wichtig ist ja, dass diese Kombination und das gegenseitige Verständnis ja auch dazu führt, dass Ideen aus mehreren Perspektiven betrachtet werden. Und von daher bin ich absolut dafür, dass auch andere Unternehmen diese Rollen wieder miteinander vereinen sollten. Also wir haben da jetzt sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, sind jetzt seit anderthalb Jahren wieder als eigenes Team zusammen. Von Zahlen her, wir hatten zwei Teams, die roundabout 100 Personen stark waren. Mhm. Die haben wir zum 1.7. letzten Jahres zusammengeführt und wir profitieren wahnsinnig davon, dass wir halt alle Perspektiven momentan mit reinnehmen, ohne dass wir jetzt irgendwie über Abteilungsgrenzen so ein Fingerpointing machen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen bestimmt auch in der Schnelligkeit. Und Schnelligkeit hilft euch wahrscheinlich auch bei eurem großen Ziel, weil ihr wollt als DB Cargo zum größten Schienenlogistiker Europas wachsen. Vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit auf diese Reise, wie dieses Ziel entstanden ist, wie läuft das große Ziel und ob ihr vielleicht auch ein paar Kennziffern dafür habt, inwiefern ihr als Digitalisierungsabteilung, hätte ich mal so schon fast gesagt, dafür auch mitwirken könnt, weil es gibt natürlich viele Treiber, denke ich, die dieses große Ziel am Ende verwirklichen können.
Ja, also vielleicht erstmal ein paar Worte zur DB Cargo. Ich hatte ja eingangs erwähnt, DB Cargo ist in 18 verschiedenen Ländern tätig als 100%ige Tochter der Deutschen Bahn AG. Das heißt, wir sind die größte Güterverkehrsbahn in ganz Europa heute schon. Mhm. Und die Länder sind im europäischen Raum 17 davon und einmal in China. Das heißt, wir haben vor ein paar Jahren auch die Seidenstraße mit für uns erkannt, um dort auch Verkehre von China nach Europa zu fahren. Und wenn man sich unsere größeren Länder anschaut, dann ist das sind das Polen, Frankreich, aber auch Spanien und UK. Und 60% unserer Verkehre sind heute schon grenzüberschreitend. Und wenn man sich dann anschaut, dass wir allein in Deutschland, ja, ich sage jetzt mal nur ein Schienennetzwerk von 30.000 Kilometern hat und wir uns das ja auch mit dem Personenverkehr teilen, dann ist das natürlich sehr limitiert. Also eins unserer größten Themen ist Kapazitätsmanagement oder dass wir nicht genügend Kapazitäten hier haben. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit, die Kapazität zu erhöhen, wäre in dem Fall noch mehr Schienennetz zu verbauen. Das gilt natürlich nicht so einfach, weil überwiegend auch Kommunen dann betroffen sind oder Städte, kann man natürlich nicht da irgendwie mal ein Schienennetz verbauen, sondern das bedarf halt jahrelanger Planung. Also das ist natürlich ein Stück weit etwas, was wir verfolgen, aber das ist jetzt nicht schnell, dass man da schnell das Problem lösen kann. Und da hilft uns Digitalisierung und Automatisierung. Das heißt, wir haben vor einiger Zeit eine Dachstrategie definiert, die nennt sich Starke Schiene, wo wir uns auch vorgenommen haben, bis 2030 beispielsweise im Personenverkehr die Anzahl der Reisenden zu steigern. Und dasselbe haben wir für den Schienengüterverkehr geplant. Momentan ist es in Deutschland roundabout 19% an gesamter Güterverkehrsleistung, die wir leider nur über die Schiene abfahren. In Europa sind es roundabout 18% und hier ist das Ziel, bis 2030 in Deutschland auf 25% Marktanteil zu kommen und in Europa auf 30%. Und wie schaffen wir das? Wie gesagt, mit Digitalisierung und Automatisierung. Kennzahlen ist so, dass wir ein relativ großes Portfolio jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben und da auch sehr stark uns eine Modernisierungsstrategie gegeben haben. In Zahlen sind das zwischen 50 und 60 Projekten pro Jahr. Da hat sich auch ein großer Investitionsstau aufgebaut, wo wir natürlich auch händeringend nach Menschen suchen, die uns dabei helfen. Und auch hier nochmal die Kennzahl. Also wir steigern praktisch auch unsere Mitarbeitendenzahl kontinuierlich, um auch überhaupt diese schiere Menge an Projekten auch durchführen zu können. Und die Fokusthemen dort sind neben Modernisierung auch sehr stark Richtung Datenmanagement, Datenqualität, aber ein starker Fokus ist natürlich auch auf IT und OT-Security.
Wenn du da jetzt mal so ein Beispielprojekt nennen müsstest, was dir im Digitalisierungsbereich schnell einfallen würde. Was würdest du nennen? Und war das dann eher etwas, was ihr macht, um eure Ziele zu verfolgen oder um euch auszuprobieren oder vielleicht auch Umwelt nochmal in den Fokus zu setzen?
Ein großes Thema, womit wir uns beschäftigen, ist, wie schaffen wir es, dass unsere Kunden einen einfachen Zugang zu unserem System haben. Einmal natürlich physikalisch, also wie schaffen wir es, dass wir einfach mehr Güter von der Straße auf die Schiene verlagern können. Also im Vergleich zum LKW sparen wir 80% mehr an CO2-Emissionen ein. Im Vergleich zum Straßenverkehr sind es 7 Millionen Tonnen, die wir jährlich einsparen. Ja, wir befördern über 220 Millionen Güter pro Jahr, aber das die Zahlen klingen jetzt erstmal groß, aber wenn man dann wieder den Schulterschluss macht zu den Zahlen, die ich vorhin gesagt habe, dass es ja eigentlich nur 18% sind, dann ist es natürlich wenig. Also da ist extrem hohes Potenzial, auch Richtung Nachhaltigkeit wirksam zu werden. Also zum einen diesen physikalischen Zugriff zu ermöglichen. Das tun wir beispielsweise mit Gleisanschlüssen, die wir auch mit in unseren Industriekunden weiter verbauen oder neue Terminals dann auch zusammen mit unserer Schwesterfirma DB Netz dann aufzubauen. Und digital heißt das konkret über einfache Portallösungen, das so einfach zu machen, wie bei Amazon zu bestellen. Also das ist ein bisschen auch die Vision, die vielleicht jetzt sehr für die Bahn sehr weit weg steht, weil dann kommt gleich der Vorwurf, naja, macht es doch erstmal so, dass die Kaffeemaschinen im Zug funktionieren, bevor ihr da irgendwie euch da mit einem Amazon vergleicht. Aber schlussendlich ist das ja auch das, wo wir hinwollen. Wir wollen, dass neben der Komfortabilität, Pünktlichkeit und Qualität natürlich auch so machen, dass der Kunde uns überhaupt auch erreichen kann. Das heißt, wenn er Güter transportieren möchte, dass er über eine Portallösung reinkommt und da nicht nur, sag ich mal, freien Platz bestellen kann, sondern den auch nachverfolgen kann. Also wie bei einem DHL, wenn man sich ein Paket bestellt, dass man genau weiß, wo ist mein Container, welchen Zustand hat die Ware. Und da haben wir mit der Firma Salesforce seit 2 Jahren auch eine Kooperation, sehr stark in Richtung Co-Innovation, wo wir genau daran arbeiten, diesen Zugang für den Kunden extrem zu vereinfachen.
Ist vielleicht auch so ein bisschen euer Vorteil, sage ich jetzt mal, dass ihr nicht den nörgelnden Privatkunden in der Bahn als Kunden habt, sondern eure Kunden sind ja dann eher die Unternehmen, die Waren von A nach B bringen müssen. Und deswegen ist der Fokus ja auch ein ganz anderer als irgendwo WLAN oder weiß nicht, was in einen Zug zu bringen, sondern es geht ja ganz viel, und das hast du, glaube ich, richtig beschrieben, um die ganze Abwicklung, um das zu verschlanken, damit solche Prozesse dann vielleicht auch einfacher sind und wahrscheinlich der Zug dann auch wieder schnell auf seine Strecke kann, wo er dann, sage ich jetzt mal, relativ wenig digitalisiert, außer dass vielleicht dann irgendwie der Standort getrackt wird und so weiter, wieder seinem Weg gehen kann, den er vielleicht auch schon vor x Jahren gegangen ist.
Korrekt. Und dadurch, dass wir uns das Streckennetz ja mit dem Personenverkehr teilen,
aber ihr werdet natürlich bevorzugt, so wollte ich sagen, oder? Das habe ich mal so
Nein, wir werden nicht bevorzugt. Okay. Der Personenverkehr wird bevorzugt, ehrlicherweise. Ach, also schön. das ist ja halt genau ein Stück weit auch unser Dilemma, also zumindest in Deutschland, dass der Personenverkehr bevorzugt wird. Und das ist ja so, dass wir dann ein Stück weit uns hinten anstehen müssen. Und das System der Bahn ist schon recht komplex. Also ich wollte das auch nicht glauben, als ich zur Bahn gekommen bin. Aber wenn man dann doch 3 Jahre mal da ist, und ich glaube, nach 3 Jahren habe ich immer nur noch oder auch noch immer nur noch 10% irgendwie verstanden, wie die Bahn funktioniert, ist es schon so, dass da viele verschiedene Komponenten auch eine Rolle spielen, was Pünktlichkeit angeht. Und das ist jetzt nicht nur die Bereitstellung der Züge, sondern auch beispielsweise, wenn ein Unwetter ist, ne? Was bedeutet das, wenn vielleicht ein Baum auf der Strecke liegt, 30.000 Kilometer, wo finde ich das denn oder wie finde ich diesen Baum? Und dadurch wird natürlich eine ganze Kette angestoßen, und wenn wir sind ja nur Teil der Kette, und wenn es so wie beim Domino, wenn ein Stein dann ausfällt, dann kommt die ganze Strecke zum Erliegen. Und das ist halt auch ein Thema für uns, wo wir sehr stark auch in Datenmanagement investieren, damit wir frühzeitig auch sehen können oder auch über vorausschauende Analytik, damit wir dann schon Vorkehrungen treffen können. Also schon ein ganz, ganz spannendes Thema, aber schon auch mit einer Komplexität verbunden.
Ja, sehr gut. Konnten wir das Vorurteil mal aufräumen?
Ja.
Julius, in Amerika ist es, glaube ich, so, dass die Güterverkehre Vorrang vor dem Personenverkehr haben und deswegen Amtrak immer zu spät ist.
Da sind wir ja nicht.
Das stimmt. Genau. Wenn man über Logistik nachdenkt, egal ob es jetzt Güterverkehr auf der Schiene oder auf der Straße ist, dann kommen, glaube ich, bei vielen auch immer das Wort, was auch sehr, sehr viele Softwareanbieter verwenden, was immer so durch die Gegend läuft, Blockchain. Das kann man kurz auf sich wirken lassen. Bei Blockchain muss man natürlich immer einen vernünftigen Use Case haben, wenn da nicht gerade Kryptowährung ist. Ist Blockchain für euch auch ein Thema, wenn ihr über die Nachverfolgbarkeit in so einer Chain über einen Container nachdenkt?
Wir haben es in der Vergangenheit stark diskutiert, aber wir sind momentan eher noch mit dem ganzen Thema Datenmanagement beschäftigt. Also Datenmanagement im Sinne von, wie schaffen wir das eigentlich auch über die verschiedenen Geschäftsfelder, Daten auszutauschen? Wir sind ja praktisch ein Geschäftsfeld als DB Cargo, dann gibt es halt den Fernverkehr, die weißen Züge und die roten Züge, den Regionalverkehr und noch die DB Netz, die praktisch für die Schieneninfrastruktur zuständig sind und noch einige andere. Und da geht es ja erstmal darum, eine eigene Sprache zu definieren. Ne? Mhm. Also eine Sprache, die es uns ermöglicht, übergreifend diese Daten auszutauschen, sodass ich dann als, sag ich jetzt mal, als DB Cargo auch frühzeitig informiert werde, wenn beispielsweise ein Regionalzug ausfällt, ne? Oder der ICE jetzt irgendwie ausfällt. Und von daher ist das eigentlich eher das Thema, womit wir uns heute beschäftigen und dann im zweiten Schritt dann auch sehr stark Richtung künstliche Intelligenz gehen. Aber da sind wir noch nicht. Und wir haben Blockchain in einigen Kommunen ausprobiert, also mit kleineren Regionalverkehren, wo wir eher über Bezahlung und Bezahlungsmethoden gesprochen haben, aber wir als DB Cargo sind momentan nicht in Blockchain involviert.
Ist auch immer wieder so ein Punkt, ne? Es ist ein viel und heiß diskutiertes Thema, aber so richtig die Use Cases da draußen fangen, glaube ich, auch erst in den nächsten Jahren an, dass man da, glaube ich, auch an dem Trend auch als Unternehmen vielleicht nochmal so ein bisschen vorbeigehen kann. Da ist, glaube ich, KI im Moment das heißere Thema. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückschauen auf Digitalisierung und du hast es angesprochen, ihr habt viele Projekte am Laufen, ihr seid da groß unterwegs. Durch die Digitalisierung kommt natürlich auch eine gewisse Komplexität, Abhängigkeiten, die dazukommen, aber natürlich auch IT-Systeme, die ich bereitstellen muss. Wenn du vom Amazon für Güterlogistik sprichst, dann muss natürlich ein Web-Frontend da sein. Da müssen Server das im Hintergrund verarbeiten. Das ist jetzt ja nur ein kleines Beispiel und zeigt ja auch, dass sich die Attack Surface, also eigentlich so der Punkt, wo ein Angreifer dann ansetzen könnte, sich natürlich nach außen hin auch durch die Digitalisierung vergrößern könnte. Liegt das Thema Cybersecurity deshalb auch bei dir mit im Verantwortungsbereich oder wie ist das bei euch aufgehangen?
Also wir haben uns so organisiert und da bin ich auch sehr froh, dass ich bei der Bahn bin, weil ich natürlich auch aus großen anderen Unternehmen komme und auch die Komplexität mitbekommen habe. Wir haben auf der Konzernebene innerhalb des Konzerns CAO-CDO-Bereichs eine sehr ausgeprägte Expertise in Richtung Cybersecurity. Also wir haben praktisch einen CISO auf Konzernebene, der uns auch Tools vorgibt und der uns auch Leitplanken gibt, wie man eine solche operative Einheit im Geschäftsfeld aufbaut. Und ja, um deine Frage zu beantworten, wir haben bei mir direkt auch einen CISO für die DB Cargo AG und sind dabei aber auch gerade dabei, diese Funktion auszuweiten. Und zwar eher Richtung OT Security, Operational Technology Security. Warum? Weil wir auch das Ziel haben, unseren Güterwaggon oder unsere Güterwagen intelligent zu machen. Ja, also momentan muss man sich auch so vorstellen, vielleicht kennt das auch der eine oder andere, wenn er da so vor der Bahnschranke steht und dann die Güterwagen vorbeifahren und die sind teilweise 50, 60 Jahre alt. Man könnte jetzt meinen, naja, okay, dann sind die ja safe, ja, die kann ja keiner angreifen. Aber wir wollen ja in der Lage sein, jeden Güterwaggon zu tracken. Und das in ganz Europa. Und deswegen haben wir die letzten Jahre auch sehr stark in Internet of Things investiert. Also wir haben eigene Güterwaggons, aber mieten auch welche an. Und in Summe sind das fast 90.000 Güterwaggons. Davon haben wir roundabout 63.000 mit Sensorik ausgestattet. Und natürlich müssen wir uns da auch Gedanken machen, was bedeutet es eigentlich, wenn wir unseren Kunden Zugriff geben, denen auch sagen zu können, wo sich ihre Güterwaggons befinden. Von daher sind wir momentan auch sehr stark dabei, nochmal zu überlegen, was braucht es eigentlich an Kompetenzen in Zukunft? Sind die klassischen IT-Security-Fähigkeiten Fähigkeiten. Ob man die überhaupt klassisch benennen kann oder nicht, sei mal dahingestellt, weil ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Aber wo es meiner Meinung nach ja in den letzten Jahren sehr stark darum ging, irgendwelche, sag ich mir jetzt mal, Cyberattacken über Webportale zu vermeiden oder auch sehr, sehr stark Richtung IT-Security Awareness zu gehen, jetzt eher zu fokussieren, was bedeutet es denn, wenn wir unsere Assets, also unsere Waggons, unsere Lokomotiven intelligent machen wollen, ja. Und da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viel an Gestaltungsspielräumen, was wir auch zusammen mit Industriepartnern machen. Aber wichtig ist, dass das Thema bei uns ist, allein schon deswegen, weil wir natürlich kritische Infrastruktur sind und weil wir natürlich auch in 18 Ländern unterwegs sind.
Jetzt ist es dann so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr natürlich erstmal, ihr habt einen Sparringspartner, sage ich jetzt mal, im Konzern, aber am Ende des Tages seid ihr schon für euch selber verantwortlich, müsst euch um eure Infrastruktur kümmern, müsst euch die Digitalisierungsprojekte, die ihr habt, müsst euch absichern. Was glaubst du, ist so bei der OT-Security die größte Schwierigkeit? Also wir hören das häufig von unseren Kunden, die vielleicht eher ein bisschen mehr so im Mittelstand unterwegs sind, dass denen auch diese Marktmacht fehlt, mal eben sich mit Siemens zusammenzusetzen und was Eigenes zu planen, sage ich jetzt mal, damit es zu sich selber passt, sondern die kriegen es ein bisschen drüber gestülpt. Profitiert ihr da einfach von eurer Größe als Staatskonzern und könnt da auf Augenhöhe mit denen umgehen, um genau sowas von der Pike auf zu planen?
Können wir aus meiner Sicht, weil wir ja nicht nur in Deutschland diese Marktmacht haben, sondern auch in Gesamteuropa. Und wenn man ICE sieht, dann ist es nicht so, dass Siemens ihn jetzt hingestellt hat, sondern der wurde über Jahre hinweg zusammen mit der Deutschen Bahn, mit unseren technischen Ingenieuren auch konzipiert. Mhm. So kann man sich das jetzt vorstellen bei OT Security, wo wir natürlich auch sehr dediziert gucken, was wollen wir eigentlich bewirken. In unserem Fall ist wirklich Track und Trace, wirklich dem Kunden sagen zu können, wo sich die Güter befinden in Gesamteuropa. Also da muss man sich auch überlegen, welche Netzwerke nutzt man da? Nutzt man da ein GSM-Netzwerk? Jetzt sehr, sehr alt. 5G sind so Themen. Also neben der Marktmacht, sage ich mal, als DB Cargo, als größte Güterverkehrssparte, haben wir natürlich auch den Vorteil, dass nicht das DAX 40 von Deutschland unsere Kunden sind und die natürlich ihre Best Practices hier mit reinbringen. So die Herausforderung, die wir haben, ist, wie bekommen wir unsere Mitarbeitenden eigentlich sensibilisiert, da auch verstärkt darauf zu achten, weil wir über 170 Jahre alt sind und viele unserer Prozesse sind halt noch wie vor 170 Jahren. Und da müssen wir schon auch sehr viel Zeit investieren, unseren Mitarbeitenden vor Ort in der Produktion auch ja, mitzuteilen, warum sie jetzt digitale Geräte nutzen sollen oder warum sie digitale Anwendungen nutzen und nicht mehr alles manuell machen müssen. Und ich habe, das ist eher die größere Herausforderung. Wie bekommen wir eigentlich die Kollegen sensibilisiert und auch geschult?
Ja. Was würdest du sagen, ist für euch die größere Bedrohung, Daten zu verlieren? Weil ich denke mal, ihr habt viele Daten auch von Partnern und natürlich auch die Schnittstellen dahinter und so weiter. Oder ist es eher die Verfügbarkeit, weil du hattest es eben schon angesprochen, ihr seid kritische Infrastruktur, es müssen Waren von A nach B kommen, damit auch so der ganze Kreislauf der Marktwirtschaft erhalten bleibt. Was würdest du sagen, ist eher das, was euch, was eure Gefährdung ist?
Aus meiner Sicht ist es sehr stark das Datenthema momentan, weil für uns sind Daten das A und O. Wenn man das mal transferiert jetzt auf einen Reisenden, der im ICE sitzt, ich glaube, das Frustrierendste, was dem Reisenden passieren kann, ist nicht unbedingt, dass der Zug jetzt mal ausfällt, aber nicht zu wissen, ob der nächste Zug kommt, wann der nächste Zug kommt oder ob die Verbindung zwischendurch noch zu halten ist. Und ähnlich kann man sich das im Güterverkehr vorstellen. Wir haben ja neben der Automobilbranche auch die Chemiebranche, die Stahlindustrie, das heißt, da hängen ja auch wieder Produktionsketten hinter. Und wenn die Kollegen nicht wissen, wann die Ware ankommt, haben die ja noch ein größeres Problem, also größere Produktionsausfälle. Und von daher ist eher das Datenthema die größere Herausforderung. Und das ist auch das Thema, wo wir nicht nur bei der DB Cargo, aber insgesamt bei der Bahn extremst viel momentan machen, um da auch die Qualität und die Transparenz auch herzustellen.
Spannend.
Man hört ja jetzt auch raus, du musst dich immer mal wieder mit diesem ja doch eher angestaubten Image beschäftigen und Bahnwitze gibt es ja mittlerweile auch mehr als genug und das 9-Euro-Ticket hat uns vielleicht auch die Grenzen der Schiene etwas aufgezeigt in Deutschland, zumindest im Personenverkehr, hat man mir gesagt und okay. Ab und an bin ich auch mal mit der Bahn zur Arbeit gefahren. Wie sieht das bei dir sonst im beruflichen Alltag aus? Weil deine Rolle ist ja, wie schon gesagt, doch sehr in Richtung Weitdenken, neue Dinge versuchen und auch einfach vielleicht auch mal so eine Evolution zu oder einen Schritt zu überspringen und von Zero to Hero zu gehen. Wirst du da vielleicht auch manchmal belächelt, beziehungsweise wie kommt das vielleicht auch intern an, wenn du mit deinen Ideen kommst?
Also auf Partys ist man immer der beliebteste Gast, wenn man sagt, dass man bei der Bahn arbeitet. Und man ist auch nie alleine auf einer Zugfahrt. Also das mal mit so einem Schmunzeln. Ja, also ich sehe es aber eher so, dass ich halt die Möglichkeit habe zu gestalten. Ja, also ja, ich erkenne an, dass wir sehr große Herausforderungen haben. Und ja, ich bin manchmal auch gefrustet, ja, wenn ich meinen Kaffee nicht bekomme oder wenn ich keine Informationen habe, was passiert. Ja. Aber ich habe mir gesagt, entweder kann ich auf der Seite stehen und sagen, alles ist blöd, oder ich kann sagen, ich kann das ja proaktiv mitgestalten. Ja. Und so sehe ich das, dass wir hier ganz viele Menschen haben, die dieses auch vorantreiben. Also ein zweites Bild, was ich auch ganz gerne mag, um das mal zu vergleichen, ist ja irgendwie wie so der Nationaltrainer der Fußballmannschaft. Ja, das ist auch bei der Bahn so. Ja. Also jeder hat eine Meinung dazu und bevor ich zur Bahn gekommen bin, hatte ich auch meine Meinung und habe dann auch mich selber gefragt, oh, das kann doch gar nicht so schwierig sein. Ja? Aber mittlerweile sage ich, nee, da sind so viele Komponenten. Also ich meine, eins dieser Bahnwitze ist ja, was ist der schlimmste Feind der Bahn? Ja, das ist Winter, Sommer, Herbst und Frühling, ja, weil jedes Mal wettertechnisch irgendwas passieren kann, ja, auch im Mai können wir noch einen riesen Schneesturm haben und dann wird halt das ganze System lahmgelegt, ja, und das ist halt einfach, weil wir halt auch Old Economy sind, ja? Wir haben viele Komponenten auch noch, die über 170 Jahre alt sind, nicht nur im Güterverkehr, sondern auch im Personenverkehr. Von daher ist die Challenge, da auch ein Stück weit das Image sukzessive durch Erfolgsgeschichten zu verbessern. Und ich kann nur dafür werben, also den Gestaltungsspielraum, den man hier bei der Bahn hat, den hat man in keinem anderen Unternehmen. Und egal, ob man jetzt Ingenieur ist, ITler ist oder BWLer ist, also hier gibt es so viele Berufsbilder. Wir haben über 500 Berufsbilder bei der Bahn und das ist letztendlich auch das, was mir total gefällt. Und wie gesagt, man findet immer Anschluss, man lernt immer ganz viele interessante Menschen kennen, sagt man, man sagt, was man bei der Bahn ist. Und ich muss manchmal auch schmunzeln bei den ganzen Bahnwitzen.
Man merkt, dass es ganz gut zu dir passt, so, weil du hast ja gesagt, du bist aus dieser Veränderungskraft auch zur Deutschen Bahn gegangen und beschreibst die, denke ich, auch ganz gut. Aber trotzdem sich ab und zu mal so mit so einem Bahnwitz zu beschäftigen ist, glaube ich auch, das zeichnet es ja auch aus, ein bisschen Humor mit in die Sache reinzubringen. Finde ich gut. Auf deiner LinkedIn-Seite habe ich gelesen, so eins von den Zielen und Agenda-Punkten, die du treibst. Und da geht es unter anderem um die Modernisierung von der Legacy-IT-Landscape, um am Ende des Tages für Kunden und auch für Mitarbeiter ein personenbasiertes, datengetriebenen Erfolg zu haben, sage ich jetzt mal so, wenn ich es jetzt mal aus dem Englischen richtig übersetzt habe, dem bin ich so halbmächtig. Aber das habe ich mitgenommen und habe gedacht, sehr spannend, weil wir da häufig auch bei Unternehmen, sag ich mal, auch kleinerer Größe drüber stolpern. Da spricht man häufig dann auch so ein bisschen bei uns von gewachsenen Strukturen, die ja, glaube ich, auch jedes Unternehmen hat. Und am Ende des Tages, die irgendwo auch immer im Hinblick auf Cybersecurity gedacht werden müssen, weil natürlich alte Infrastrukturen immer auch irgendwo eine Bedrohungslage darstellen. Wie wichtig ist es für euch, dass ihr das auch im Sinne der Cybersecurity im Hinterkopf behaltet? Sag jetzt mal, dass es diese Strukturen gibt und dass man die modernisieren muss.
Ja, also wir haben bei der DB Cargo eine sehr gewachsene heterogene Landschaft über Gesamteuropa. Das sind mehrere hundert. Und das ist ein Stück weit auch aus der Historie entstanden, weil wir auch einige Unternehmen jetzt nochmal dazu geholt haben, die vielleicht vorher ein bisschen eigenständiger gewesen sind. Also neben den 18 Landesgesellschaften haben wir dann auch noch mal mehrere Tochtergesellschaften, die natürlich dann irgendwann auch mit in unser Ökosystem mit reingekommen sind. Mhm. Und wichtig ist, dass wir also nicht nur als DB Cargo, sondern auch als Deutsche Bahn eine sehr starke Plattformstrategie fahren. Ich glaube, die Deutsche Bahn war auch das erste Unternehmen, was vollständig in die Cloud gegangen ist vor ein paar Jahren. Und wir als DB Cargo tun das auch. Und das ist zum einen natürlich ein Stück weit, um zu schauen, dass wir unsere Rechenzentren ein Stück weit aufgegeben haben. Insofern, dass wir in eine eher skalierungsfähige Umgebung wandern. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt für uns, weil wir auch ein Stück weit auch Fachkräftemangel auch gerade in der IT haben. DB Cargo und die Bahn jetzt nicht wirklich bekannt dafür ist, hier IT-Unternehmen zu sein. Das heißt, da bekommen wir natürlich auch nicht die Absolventen, die sich dann oftmals eher für ein Google oder Microsoft entscheiden. Also da auch eine ganz strategische Entscheidung, die Rechenzentren aufzugeben, in die Cloud zu gehen. Und damit einhergehen, nutzen wir natürlich auch die Expertise der großen Technologiefirmen, ja, die sich natürlich sehr, sehr stark auch mit IT-Security auseinandersetzen. Und da lernen wir natürlich sehr, sehr stark. Insgesamt hat IT-Security aber und OT-Security ja mittlerweile einen extrem hohen Stellenwert. Wir sind kritische Infrastruktur. Wir sind letztendlich auch im BSI natürlich, mit dem BSI einen sehr, sehr starken Austausch, bekommen natürlich da auch sehr stark unsere Vorgaben, was es einzuhalten gilt. Und wir sind da auch proaktiv dabei. Also wir sind, glaube ich, eins der wenigsten Güterverkehrsunternehmen, die ISO 27001 zertifiziert sind und das jetzt auch schon im zweiten Jahr. Also auch da sehr proaktiv, dass wir unseren Vorstand und unsere Mitarbeiter noch mitnehmen, wie wichtig dieses Thema ist und das ist letztendlich halt auch immer wieder zu spiegeln in den ganzen Anwendungen. Aber wir scannen den Markt sehr genau und schauen halt auch, wenn wir Plattformen mit reinnehmen oder neue Anwendungen, dass die in jedem Fall immer durch eine IT-Sicherheitsprüfung gehen und dann auch kontinuierlich dann auch gemonitort werden.
Wenn du euren Weg in die Cloud nochmal so ein bisschen beschreibst, wie unaufhaltsam ist der eigentlich, weil du hast es richtig gesagt, also es ist schwierig, Fachkräfte zu finden, die sich dann auch immer mit so einer Neuorganisation von Rechenzentren, dem ganzen Patching und weiß nicht was zu beschäftigen. Ich meine, für euch, ihr habt es für euch klar gemacht, dass es nicht anders geht, sonst hättet ihr den Weg nicht gegangen. Und das auch als Staatskonzern. Wie wichtig würdest du das auch für alle anderen da draußen, egal ob es jetzt Behörde, Verwaltungsapparate sind oder auch der klassische Mittelstand, die sich ja manchmal schon noch aufgrund von irgendwelchen Datenschutzbeauftragten in den Bundesländern davor scheuen?
Also wir können da nur sehr positiv von berichten. Natürlich ging da auch eine sehr langwierige, komplexe IT-Sicherheitsprüfung vor und auch natürlich auch Datenschutz. Also das sagen wir da vorgestellt. Und wir achten natürlich auch zukünftig darauf, wenn wir neue Anwendungen mit reinnehmen, dass die ja natürlich auch den Sicherheitsanforderungen und Datenschutz dann halt auch gerecht werden. Mhm. Insgesamt ist der Vorteil für uns natürlich Skalierungsfähigkeit zum einen, ja. Also wenn wir einen höheren Bedarf haben, wenn wir mehr Kunden benötigen, denen wir natürlich auch wieder Daten zur Verfügung stellen wollen, dann haben wir da natürlich innerhalb kürzester Zeit die Möglichkeit zu skalieren und das nicht nur, sag ich mal, am Standort Frankfurt, sondern auch verteilt in Gesamteuropa. Das ist der erste Vorteil. Und der zweite Vorteil ist, wir profitieren enorm von dem Know-how-Transfer, ja, indem wir, ich bin so ein Fan von Business IT Fusion, wo wir sagen, wir haben eigentlich gemeinschaftliche Teams, unabhängig, ob die jetzt DB Cargo sind, unser interner IT-Partner heißt DB Sistel, die kommen mit dazu und im besten Fall natürlich auch unsere Kunden und oder auch andere Partnerunternehmen und dass man dann gemeinschaftlich daran arbeitet. Und ich denke, da bieten große Technologiefirmen, ich nenne jetzt nicht die Namen, aber die bringen natürlich auch eine gewisse Flexibilität und neue Arbeitsweisen mit sich, die wir gerade in so einer Old Economy auch brauchen aus meiner Sicht und die uns da auch animieren, die auch anzunehmen.
Cool. Ich habe noch zwei Fragen, die so ein bisschen in die ganzheitliche Sicht auf die Deutsche Bahn abzielen. Und zwar, ein Kollege von uns war mal im DB Skydeck, was ja auch einer dieser Hub-Konzepte ist von euch. Wie würdest du das dort beschreiben und was ist vielleicht so dieser coole Flair, den das Ganze ausmacht und wie kannst du davon profitieren auch als CIO, CDO?
Also es ist ja ein Stück weit in meinem alten Zuhause im Silberturm in Frankfurt. Also wenn man das kennt, das ist eins der wirklich großen, signifikanten Hochhäuser, also wirklich in der Landschaft von Frankfurt so eine Ikone. Ist auch wirklich Silber, ja, und das Skydeck ist im 31. Stockwerk. Also es hat man einen großartigen Überblick über Frankfurt und auch einen großartigen Überblick über den Frankfurter Hauptbahnhof. Also dann kann man auch erkennen, wie die Züge kommen und wie das Ganze jetzt zumindest für den Personenverkehr funktioniert. Also schaut euch da gerne mal zu ein. Warum mein altes Zuhause? Ich war ja vorher im Konzern CAO CDO-Bereich, knapp 2 Jahre, und dort für das IT-Portfolio-Management zuständig. Und innerhalb des Portfolio-Management haben wir natürlich sehr stark auch über alle Geschäftsfelder geguckt. Was brauchen denn die Geschäftsfelder? Ja? Also, und wo haben wir vielleicht Doppelungen, Synergien, oder wo haben wir auch wirklich Kompetenzen, die wir benötigen? Und das Skydeck ist letztendlich die Innovationsschmiede der Deutschen Bahn, gehört zur DB Systel, unserem Digitalpartner. Und dort können wir beispielsweise, wenn wir Themen über das IT-Portfolio-Management erkennen und sagen, wir haben aber bei uns bei der DB Cargo ja gar nicht das Budget und die Menschen, das praktisch an das Skydeck adressieren und dann gemeinsam in so einer Co-Innovation. Die bringen dann Partner mit rein, manchmal Startups, manchmal andere Unternehmen, sodass wir dann mit denen einfach Themen ausprobieren können. Und das ist, finde ich, großartig, weil auch das, glaube ich, kennt kaum einer von der Bahn. Also die Bahn hat sich da, oder auch die DB Systel in den letzten Jahren, wirklich sehr modern aufgestellt mit ganz vielen Impulsen aus der Industrie, aber auch von sich selbst. Und auch da profitieren wir enorm, weil wir da auch wieder sehr interdisziplinär zusammenarbeiten und einfach auch mal Dinge ausprobieren können, ohne dass da einem der Kopf abgerissen wird, wenn irgendwas mal schiefläuft.
Das müssen wir uns gleich notieren, dass wir eine Einladung haben. Ich schreibe es kurz aufs Whiteboard.
Es hört sich, es hört sich sehr, sehr spannend und sehr fortschrittlich an, genauso wie ein Ziel von euch. Und zwar bis 2024 30% Frauen in der Führung zu haben. Das ist, glaube ich, wir brauchen gar nicht so viel darüber diskutieren, dass das zeitgemäß und notwendig ist. Vielleicht gehst du noch mal so ein bisschen darauf ein, wieso ich euer das Ziel gesetzt habt und wie du vielleicht auch als CIO, CDO da eine Vorbildsfunktion innerhalb des Konzerns wahrnehmen kannst und dafür sorgen kannst, dass dieses Ziel auch erreicht werden kann.
Warum 30% in Führung bezüglich Frauen? Es gibt ja viele Studien, die sagen, dass diverse Teams einfach auch produktiver sind, performanter sind, auch viel besser Ideen generieren. Und daher kommt es auch. Das kommt jetzt nicht, weil wir per se sagen, es muss jetzt unbedingt eine Frau sein, sondern natürlich schauen wir auch, dass das passfähig ist, was die Kultur angeht. Aber wir haben uns direkt das Ziel gesetzt, weil ja auch die Gesellschaft 50% Frauenanteil hat und 50% Männer. Und wir sind auch ein gesellschaftspolitisches Unternehmen. Und ich finde, da haben wir wirklich großartigen Vorbildcharakter. Und ich mag das auch, dass wir dort sehr engagiert sind. Und in unserem Team beispielsweise machen wir das auch sehr dediziert, dass wir, wenn wir Führungspositionen haben, natürlich jetzt nicht Männer ausschließen, aber einfach sagen, Talente frühzeitig zu identifizieren, die man dann mit in den Bewerbungsprozess mit reinnehmen kann, die man auch proaktiv ansprechen kann, um dann auch, sag ich mal, so die nächste Generation von Leadern, von Managern dann vorzubereiten. Und ich denke, wir als DB haben da im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen sicherlich auch den Vorteil, dass wir, wie gesagt, über 500 verschiedene Berufe haben, und da findet sich eigentlich für jeden etwas. Und das ist etwas, was ich in persönlichen Netzwerken auch sehr stark vorantreibe. Also bin nicht nur in Frauennetzwerken, aber auch insgesamt in IT-Netzwerken unterwegs, um auch selber, sage ich jetzt mal, den jüngeren Generationen dann auch zu zeigen, habt keine Angst davor, probiert es aus. Ich kenne viele, viele Männer und Frauen, die keinen klassischen IT-Hintergrund haben, die sich aber total wohlfühlen in der IT, weil ich finde immer, die IT kann man so beschreiben, ist wie so ein Hundejahr. Ein Jahr in der IT sind so wie 7 Hundejahre, ja, so schnelllebig sind wir. Das heißt, wenn man so eine Grundbereitschaft mit reinbringt, sich zu verändern und immer wieder neu zu lernen, spielt das auch keine Rolle. Und ich glaube, das ist eher die Aussage, ja, sich zu trauen, auch mal neue Themen zu machen und in dem Fall auch ja Frauen noch viel mehr jetzt die Chance zu geben, in so klassische, zumindest so wie es von außen wirkt, technische Berufe einzusteigen.
Finde ich super euren Ansatz, dieses Ermutigen und Ich glaube, da habt nicht nur ihr Nachholbedarf, sondern ich glaube, wir gesamt als Gesellschaft und wir mit Sicherheit auch als PCO, war auch mal eine Kritik an unserem letzten deutschen IT-Security-Kongress, der wir uns auch gestellt haben und da natürlich auch mehr Diversität reinbringen wollen, genauso wie wir uns in unserem Podcast immer dafür bemühen. Also ich glaube, da muss man als Gesamtgesellschaft immer mehr und mehr daran arbeiten, damit man vielleicht auch irgendwann mal aus 30% noch eine höhere Zahl machen kann oder wie auch immer, die dann realistisch ist. Aber ich finde es super, dass man sich das auf die Karte setzt. Und damit kommen wir vielleicht auch schon zu unserer allerletzten Frage. Unsere allerletzte Frage ist immer ein kleiner Ausblick, den wir für dich auch aufbereitet haben. Natürlich diesmal perfekt auf deinen Arbeitgeber zugeschnitten. Und zwar auf euer großes Ziel. Und zwar, wann ihr das denkt zu erreichen. Und wo du vielleicht sagst nochmal, welche Schlüsseltechnologie, wenn wir uns nochmal ein bisschen technisch werden, für euch da der ausschlaggebende Punkt sein könnte.
Also 2030 ist definitiv das Ziel, den 25% Marktanteil zu bekommen, was den Güterverkehr angeht, in Deutschland und 30% in Europa. Und die Schlüsseltechnologie für uns ist künstliche Intelligenz und damit einhergehend, aber Datenmanagement, Datenqualität, damit wir überhaupt dahin kommen. Und da sind wir, wie gesagt, auf einem guten Weg. Und da bin ich auch zuversichtlich, dass wir das schaffen in den nächsten Jahren gemeinschaftlich.
Find's gut, dass du es nochmal erwähnst, dass es eine Grundlage für KI gibt, nämlich, dass man ordentlich gesammelte und konsolidierte Daten hat. Glaube ich, was überall einfach eine Rolle spielt, wo man erstmal mit anfangen muss und dann kann einem KI auch wirklich helfen. Ich finde, du hast uns sehr, sehr viele, viele spannende Einblicke gegeben. Danke, dass du da warst, Aline. Und damit würde ich sagen, übergeben wir die letzten Worte wie immer an Marcel.
Ich habe fleißig mitgesammelt auf meinem Bullshit-Bingo-Zettel. Wir haben ja ein paar Themen angesprochen, aber es gehört ja auch einfach dazu, wenn man sich jetzt neu ausrichten möchte, wenn man den Fokus schärfen möchte, wenn man solche Ziele erreichen möchte. Und wie du auch schon sagst, Julius und auch Aline, mit dem Thema Datenbereinigung, Daten zur Verfügung stellen. Wir sagen ja immer so schön Shit in, Shit out. Ist egal wo. Ne? Das kann man ja anfangen bei einer hochtechnischen Lösung wie einem Antivirenschutz. Wenn ich da nur Müll bekomme, kann ich auch nicht sehen, was passiert. Das kann man aber natürlich auch irgendwo in der kompletten Supply Chain mit einbringen und daher ein sehr, sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Ich bin auch zuversichtlich, dass ihr das schafft, gerade auch durch die, durch das Mindset der Menschen, das ja gerade so ein bisschen eher shiftet von runter von der Straße rauf auf die Schiene und dadurch also auch, ich sag mal, so ein bisschen diese gesellschaftliche Thema voranzutreiben. Wir sind da als PCO, ich sag mal, auch relativ ähnlich zur DB Cargo. Wir richten uns auch stark im Thema Digitalisierung aus. Wir haben auch ISO 27001 Zertifikate für unser Rechenzentrum. Ist natürlich ein etwas bisschen kleinerer Scope, als das vielleicht bei der DB Cargo ist. Aber auch wir sind stark im Bereich OT Security unterwegs, weil es natürlich ein immenses Thema sein wird in Zukunft. Und daher, ich glaube, wir dürfen uns nicht mit DB Cargo vergleichen, aber wir können zumindest in eine Richtung schauen. Ich fand den Austausch sehr gut hier und ich finde es auch gut, dass du deine Mission nochmal in die Welt bringen kannst. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir Leute dafür begeistern konnten, vielleicht auch diesen Schritt zu gehen, das nächste Mal das Vorurteil vielleicht dann nicht anzusprechen und sich vielleicht auch einfach zu bewerben und zu sagen, wir wollen was verändern in einem solchen Staatskonzern, weil doch, glaube ich, viele Menschen da draußen noch so ein bisschen Respekt haben vor dem Konzernleben allgemein und oft das Vorurteil herrscht, da bin ich nur eine Personalnummer unter Tausenden und ich kann da eh nichts bewegen. Das hat aber heute unser Gespräch ganz anders gezeigt, dass man, wenn man will und den Willen hat, das verändern kann und das braucht es in unserer Gesellschaft. Und damit bin ich mit meinem kleinen Exkurs politisch gesehen, aber auch gesellschaftskritisch am Ende. Ich würde sagen, wir haben die 57. Folge im Kasten. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass du dabei warst und damit dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Danke dir, Aline. Mach's gut.
Vielen Dank, Julius und Marcel, hat Spaß gemacht.
Ciao.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.